Und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge hier bei meinem Podcast Next to the Track. Ich freue mich, dass ihr mit am Start seid. Ja, und erstmal ein großes Sorry dafür, dass letzte Woche keine Podcast-Folge nach dem großen Preis von Miami erschienen ist. Also die war tatsächlich eigentlich sogar schon komplett fertig produziert und alles. Aber leider wollte sie nicht hochgeladen werden. Das hat wirklich nicht funktioniert. Ich habe es mehrfach probiert, weil ich auch, ich hatte schon mal ein, zwei Mal Probleme damit, die hochzuladen. Aber irgendwie hat es dann immer funktioniert. Aber diesmal hat über die gesamte Woche hinweg nicht mehr funktioniert, diese hochzuladen. Und deswegen nehme ich die jetzt nochmal neu auf. Und es gibt jetzt nochmal einen Rückblick auf den großen Preis von Miami, inklusive natürlich meines Driver-Ratings. Also ja, sorry auf jeden Fall dafür, dass letzte Woche keine Folge dann eben erschienen ist. Also ab dieser Woche geht es dann wieder voll weiter. Also diese Woche gibt es eine Folge und nächste Woche und so weiter. Und ja, ist ja eh gerade Pause. Also wir haben jetzt nicht so viel verpasst. Und deswegen können wir, glaube ich, auf jeden Fall nochmal zurückblicken auf den großen Preis von Miami, der ja dann doch einiges zu bieten hatte. Ich muss mich natürlich auch erstmal wieder ein bisschen dran erinnern, ist dann jetzt irgendwie auch schon eine Woche wieder her, aber war auf jeden Fall natürlich ein spannendes Rennen, inklusive Sprint-Wochenende, also natürlich auf jeden Fall ordentlich viel los. Es gab ein ordentliches Regenchaos und ein Regenchaos ist ausgeblieben, so wollte ich es formulieren. Und es gab ja es gab Regeländerungen, Regelanpassungen am Vorfeld des Wochenendes, die, finde ich, schon auf jeden Fall Wirkung gezeigt haben. Ich muss sagen, ich fand das Wochenende in Miami echt spannend. Also auch das ein oder andere Team auf jeden Fall einen wichtigen Schritt und einen guten Schritt in die richtige Richtung gemacht. Und ich glaube, dass wir uns da auf jeden Fall auf ein spannendes Wochenende freuen können. Und ja, bin mal sehr gespannt, was da noch so passieren wird, dann auch im Laufe der Saison. Genau, weil jetzt aktuell finde ich, wie gesagt, ist auf jeden Fall ein wichtiges Zeichen, ein richtiges Zeichen gewesen. Die Autos, also es wirkte einfach ein bisschen, es wirkte nicht mehr so gekünstelt? Künstelt, würde ich sagen. Nicht mehr so künstlich. Und genau, das Ganze wurde ja jetzt auch nochmal unter der Woche nochmal klar. Ab 2027 wird es ja auch nochmal erneut Anpassungen geben im Verhältnis Verbrenner, Motor und Elektroanteil. Das soll dann ja doch wieder geändert werden. Aktuell ist ja 50-50 und das soll eben dann doch wieder in Richtung pro Verbrenner laufen, das Verhältnis. Und deswegen sind wir auf jeden Fall mal gespannt, wie sich das natürlich noch so weiterentwickelt. Und wie schon gerade gesagt, wollen wir natürlich dann jetzt auch mal starten mit meinem Driver-Rating. Und wir fangen mit hinten an und der letzte Platz, ja, der geht dann am Ende im Rennen an Isaac Hatcher, der am letzten Wochenende schwer tat gegen Max Verstappen, war dann doch mit den Updates von Red Bull eher einen Schritt weit zurück, war ja sonst eher schon fast auf Augenhöhe von Max Verstappen. An diesem Wochenende war es dann doch eher derjenige, der etwas langsamer unterwegs war. Und ja, der Unfall war dann irgendwie auch eine Folge daraus, muss man irgendwie dann auch so sagen. Hat sich natürlich super geärgert. Klar, war auch sein Fehler, aber mein Gott, er ist jung, kann ihm passieren. So, für mich an diesem Wochenende so eine 5 bis 6 von 10. Weiter geht's mit Pierre Gasly, der an diesem Wochenende nicht schlecht unterwegs war, aber zu weit gehört auch dazu, dass er eine ziemlich große Konkurrenz hatte mit Franco Colapinto und im Rennen eben dann diesen Unfall nach der Berührung mit Liam Lawson. War von beiden, finde ich, optimistisch, sowohl von Pierre Gasly da reinzustechen, als auch eben dann von Liam Lawson dazu wenig Platz zu lassen. Deswegen finde ich es schwierig, eine Schuldzuweisung zu finden. Ja, eher Richtung Liam Lawson, aber man muss schon sagen, dass Pierre Gasly da optimistisch reingefahren ist, sage ich mal. Für mich ist es an diesem Wochenende bei Pierre Gasly so eine 6 bis 7 von 10. Dann machen wir weiter mit Liam Lawson, der dann das Rennen auch nicht beenden konnte. Ich muss sagen, für ihn eher ein schwieriges Wochenende. Ist öfters negativ aufgefallen, war irgendwie dann auch nicht so ganz da. Und wenn ich es jetzt auch nochmal wieder vergleichen müsste mit Arvid Lindblad, finde ich, war er dann doch, auch wenn er an sich eher auch mal vor ihm war, nicht so gut unterwegs. Und deswegen ist es für mich bei Liam Lawson nur so eine 4 bis 5 von 10. Nico Hülkenberg, der sich auch ja, mit dem Audi generell schwieriges Wochenende, ging irgendwie nicht so viel nach vorne, sah ja Anfang der Saison eher besser aus, aber jetzt auch eher eine schwierigere Nummer, deswegen ist es für mich eher so eine 6 bis 7 von 10. Weiter geht's mit Valtteri Bottas, der, finde ich, im Vergleich zu Sergio Perez nicht unbedingt den besseren Job macht. Ist doch eher deutlich zurück, muss sich aufgeschlagen geben. Und deswegen ist es für mich bei Valtteri Bottas auch nur so eine 5 von 10. Lance Stroll. Ganz ehrlich, ich finde es einfach gerade schwierig zu bewerten. Sowohl Lance Stroll, wir haben da vor Sergio Perez und davor Fernando Alonso. Für mich ist es bei Lance Stroll eine 6 von 10 und bei Sergio Perez und Fernando Alonso so in Richtung 7 von 10. Mit beiden Autos ist einfach wenig drin. Für Aston Martin ist es in dem Sinne ein Fortschritt, dass man mit beiden Autos das Rennen beenden konnte. Und Fernando Alonso und Sergio Perez haben es eben geschafft, dann ihre Teamkollegen vor allen Dingen im Rennen dann zu schlagen. Was schon ein Stück weit besser ist, aber trotzdem läuft es einfach aktuell nicht. Und ja, das muss man dann irgendwie einfach auch mal so klipp und klar festhalten. So, von Fernando Alonso gehen wir dann zum Rookie, zu Arvid Lindblad, der sich auch übers gesamte Wochenende weg eher schwerer getan hat, finde ich, im Vergleich zu den Rennen sonst. Aber man muss natürlich auch sagen, neue Strecke in Miami ist er zuvor noch nicht gefahren. Schwere Bedingungen und wenig Trainingszeit. Okay, mein Training wurde auf um 30 Minuten verlängert, aber es war trotzdem eben nur ein Training anstatt drei Training. Und dementsprechend natürlich schwierig für ihn. Für mich ist es so eine 7 von 10. Weiter geht's mit Esteban Ocon. Von Haas ist es auch eher eines der schlechteren Wochenenden gewesen, finde ich. Also da fehlt auch noch so ein bisschen. Also war ja zwischenzeitlich wirklich mal richtig gut unterwegs. Esteban Ocon war vielleicht ein Stück weit näher dran an Oli Bearman als sonst, aber am Ende auch hinter Oli Bearman. Deswegen ist es für mich eine 7 von 10. Ebenfalls eine 7 von 10 ist es für mich bei Gabriel Bortoleto, der, finde ich, keinen schlechten Job macht. Also ich finde, dass er mit bei Nico Hülkenberg mindestens auf Augenhöhe ist, wenn nicht aktuell sogar in der vielleicht besseren Form. Weil es dann doch noch ein bisschen mehr funktioniert. Nico Hülkenberg hat auch viel mit technischen Problemen zu kämpfen, das muss man auch dazu sagen. Wobei Gabriel Bortoleto auch das ein oder andere Problem in Miami hatte. Für mich ist es deswegen eine 7 von 10. Und wenn wir dann bei Platz 11 sind, sind wir eben bei Oli Bearman. Für den ist es für mich sogar eine 8 von 10, weil ich finde, aktuell macht er den etwas stabileren Job vor allen Dingen als Esteban Ocon. Und deswegen finde ich, hat er sich durchaus, ja, seine 8 von 10 verdient. Genau, und damit würde ich sagen, kommen wir dann jetzt auch langsam zur Top 10. Und Platz 9 und Platz 10 vielleicht doch ein bisschen überraschend. Also ich muss sagen, ich habe da jetzt nicht so direkt mit gerechnet, aber tatsächlich Alex Albon und Carlos Sainz auf Platz 9 und 10, die Punkte für Williams, für das Williams-Team, taten sich ja zuletzt extrem schwer. Deswegen schon durchaus überraschend, dass man auf so einer Strecke dann Doppelpunkte in dem Sinne holt für das Williams-Team. Für mich ist es bei beiden so eine 8 bis 9 von 10. Ich finde, beide waren sehr gut unterwegs, auch wenn es jetzt im Qualifying und Sprint jetzt nicht top war, aber im Rennen dafür eben, finde ich, einen sehr, sehr soliden und sehr guten Job gemacht und deswegen ist es für mich bei beiden so eine 8 bis 9 von 10. Weiter geht's mit Charles Leclerc, der sich sein Rennen so ein bisschen selber vermiest hat. Am Ende Auto kaputt gefahren, unsicher auf der Strecke gewesen und dann noch eine ziemlich fette Strafe kassiert. Ziemlich zurückgefallen, eben nur Platz 8 für Charles Leclerc, nachdem er eigentlich kein super Wochenende hatte, aber zumindest ein besseres Wochenende eigentlich als der Teamkollege. Aber am Ende jetzt trotzdem hinterm Teamkollegen gelandet. Für mich ist es so eine 7 von 10 bis vielleicht 8 von 10. Und dann kommen wir vielleicht zu, ja, der Überraschung des Wochenendes, zu Platz 7. Und das ist auf jeden Fall Franco Colapinto. Hätte ich nicht damit, also damit hätte ich nicht gerechnet, dass er wirklich so einen Job macht, dass er da wirklich auf Platz 7 vorfahren kann. Auch im Qualifying schon mega Job gemacht. Für mich ist es deswegen an diesem Wochenende bei Franco Colapinto auf jeden Fall eine 10 von 10. Weiter geht's mit Ferrari-Teamkollege von Charles Leclerc, ist eben Lewis Hamilton. War eigentlich langsamer unterwegs als Charles Leclerc, am Ende dann trotzdem vor ihm weniger Fehler am Ende gemacht, trotzdem auch kein überragendes Wochenende von Lewis Hamilton. Für mich ist es so eine 7 von 10. Ich finde, man hat schon gesehen, dass Ferrari irgendwie ja eine Art Rückschritt jetzt erlebt hat in Miami. Also zuvor war man da ja doch deutlich näher dran, auch an Mercedes. Ein Fortschritt hingegen gab es bei Max Verstappen. Das hat man schon, finde ich, gehört. Also natürlich auch im Qualifying immer mit dabei, im Rennen relativ früh gewechselt auf die neue auf den neuen Reifen. Ob das jetzt die beste Entscheidung war, man weiß es nicht. Aber ich finde, das gesamte Wochenende hinweg hat man gemerkt, dass sich Max Verstappen auf jeden Fall wohler gefühlt hat als zuletzt. Denn er hatte, also auf jeden Fall gab es weniger Funksprüche zum Auto etc. Also es hat sich wohl auf jeden Fall ein bisschen besser angefühlt. Deswegen für mich ist es bei Max Verstappen so eine 8 bis 9 von 10. Er ist ja auch letzte Woche dann Fahrer des Tages geworden. Ja, er hat einen super Job gemacht, aber hätte ich jetzt nicht so mit gerechnet, dass er wirklich Fahrer des Tages wird, weil am Ende er ist vorne in der ersten Startreihe gestartet und ist dann doch irgendwie am Ende auf Platz 5 zurückgefallen. Klar, es war jetzt wie gesagt kein schlechtes Rennen von ihm. Aber wenn ich so überlege, dass wir Franco Colapinto haben, der in die Punkte fährt, werden wir einen Kimi Antonelli haben, der siegt, wenn wir auch einen Lando Norris haben, der vor seinem Teamkollegen dann doch deutlich ins Ziel kommt und auch um den Sieg mitkämpft, hätte ich jetzt nicht direkt erwartet, dass Max Verstappen so weit vorne ist. Aber auf jeden Fall gehört er mit zu den besten Fahrern des Wochenendes, insbesondere wenn man natürlich nochmal auf die Qualifying-Leistung schaut, aber auch die Rennleistung. Weiter geht's dann mit George Russell, der sich schwer tat. Also der aktuell auch in einer schwierigen Position ist bei Mercedes, das muss man mal so sagen. Wie sich das jetzt entwickelt, glaube ich, das wird nochmal sehr spannend. Das ist so ein ähnliches Muster, wie wir das auch im letzten Jahr mit McLaren hatten. Piastri versus Norris ist ja auch so ein bisschen, ne? Der Erfahrene gegen den etwas Unerfahreneren haben wir ein ähnliches Thema. Also letztes Jahr war es Piastri, der dann doch erst in seiner dritten Saison war und Norris, der dann doch durchaus mehr Erfahrung in der Formel 1 hatte. Jetzt ist es eben umgekehrt. Kimi Antonelli, zweite Saison und George Russell, der dann doch deutlich mehr Erfahrung hat. Ja, wie gesagt, in Miami tat er sich schwer, war dann doch deutlich hinter dem Kimi-Kollegen, konnte die Pace nicht mitgehen und war am Ende irgendwie über 30, 40 Sekunden hinter Kimi Antonelli. Deswegen ist es für mich bei George Russell auch nur eine 7 von 10. Und jetzt kommen wir zum Podium. Doppelpodium für McLaren und auch ja den Doppelsprint-Sieg. Also für McLaren auf jeden Fall wichtige Updates und gut Schritt nach vorne gemacht. Oscar Piastri für mich an diesem Wochenende so eine 7 bis 8 von 10. War jetzt nicht schlecht unterwegs, aber im Vergleich zum Teamkollegen dann doch langsamer. Deswegen ja, so eine 7 bis 8 von 10. Lando Norris 9 von 10, super Wochenende auf jeden Fall und ähnlich sieht es auch aus bei Kimi Antonelli, ist für mich auch eine 9 von 10. Ja, es ist sein dritter Sieg in Folge, man kann glaube ich durchaus über eine 10 von 10 nachdenken, aber im Sprint mit dem schlechten Start hat er sich irgendwie wieder ein bisschen selbst vermasselt, auch wenn Toto Wolff da nochmal die Verantwortung übernommen hat, trotzdem ist das natürlich ja nicht die Glanzleistung im Sprint gewesen, im Rennen umso mehr, deswegen für mich ist es so eine 9 von 10. Genau, das also erstmal zum Driver-Rating und wieso die Fahrer dann nach dem großen Preis von Miami abgeschnitten haben. Ist ja auf jeden Fall auch immer interessant zu sehen. Und vom Driver-Rating wollen wir natürlich jetzt nochmal auf, ja, durchaus ein Comeback schauen. Und zwar ist es das McLaren-Comeback. Starke Pace, muss man wirklich sagen. In Miami waren wir wirklich gut unterwegs. Hätte ich nicht mit gerechnet, dass McLaren da wirklich dann Doppelsieg im Sprint und dann ja auch sich Doppelpodium sichern kann. Und dementsprechend auf jeden Fall wieder mal ein richtiges Ausrufezeichen, vor allen Dingen was das Thema Updates angeht. Das haben wir jetzt ja schon in den vergangenen Jahren gesehen, dass McLaren da immer eine sehr gute Figur zeigt und einen sehr guten Griff hat für die Updates. Also sind da immer sehr effizient und es funktioniert immer sehr gut, obwohl sie es auch an Wochenenden wie in Miami am Sprint-Wochenende bringen. Funktioniert es einfach immer richtig gut und das haben wir gesehen, auch Lando Norris scheint sich wohler zu fühlen im Auto, ähnlich wie es bei Max Verstappen der Fall ist. Er war ja auch dann eben Norris ein bisschen schneller als Piastri unterwegs, konnte sich auch den Sieg im Sprint sichern. Und im Rennen ist natürlich so ein bisschen die Frage gewesen, hat er sich jetzt wirklich seinen Sieg verspielt? Ist schwierig zu sagen, aber wäre man, glaube ich, nicht so lange draußen geblieben und hätte vielleicht sogar vor Kimi Antonelli gestoppt, glaube ich, wäre es für Kimi Antonelli ziemlich schwierig gewesen, an Norris vorbeizukommen, weil das war eigentlich Norris' größtes Problem. Er kam nicht an Kimi Antonelli vorbei. Und die Pace war, glaube ich, schon da, zumindest auf Augenhöhe. Und wäre man da eben nicht so konservativ rangegangen und wäre so spät zum Boxenstopp gekommen, wäre da vielleicht sogar der Sieg drin gewesen. Hat Norris ja auch am Ende des oder nach dem Rennen nochmal erwähnt. Also da wäre auf jeden Fall noch ein bisschen was drin gewesen. Trotzdem stellt sich natürlich jetzt so ein bisschen die Frage, Thema WM-Hoffnung. Ist da noch eine Chance? Sowohl wenn man als auf die Fahrer-WM schaut, als auch auf die Konstrukteurs-WM. Fahrer-WM kommt so ein bisschen drauf an, wie sich das Duell zwischen George Russell und Kimi Antonelli entwickelt, glaube ich. Aktuell könnte es eher schwieriger sein, weil Kimi Antonelli sehr stabil wirkt und schon einfach einen guten Vorsprung hat. McLaren unter anderem ja auch mit dem Doppelausfall in China, also hat da schon ordentlich Punkte verloren. Aber konstrukteursmäßig sehe ich McLaren schon auf jeden Fall in der Rolle, zumindest um die WM mitzukämpfen, weil ich schon glaube, dass sie ein starkes Team haben und dass sie mit Norris und auch Piastri zwei Fahrer haben, die extrem stark sind und sehr gut und sehr konstant vorne mitfahren können, wenn sie ein gutes Paket haben. Und wenn das Auto wirklich so bleibt und Mercedes sich vielleicht nochmal selbst im Weg steht, könnte ich mir vorstellen, dass es vor allen Dingen in puncto Konstrukteurs-WM dann auch nochmal spannend werden würde. Wäre dann ja nochmal extra brisant, wenn wir eben das Mercedes-Team haben gegen das Kundenteam, gegen McLaren. Ist ja sowieso eine interessante Beziehung zwischen McLaren und Mercedes und deshalb, ja, glaube ich, könnte, also die WM-Hoffnung ist, glaube ich, auf jeden Fall noch nicht aufgegeben. Dazu sind einfach noch bis jetzt zu wenige Rennen gewesen, dass man da jetzt schon sagt, nee, wir hören da jetzt auf. Vor allen Dingen, wenn man jetzt sieht, wo man am Wochenende in Miami steht, was man auch aufgeholt hat gegenüber Ferrari beispielsweise. Und ja, deswegen ist da, glaube ich, auf jeden Fall noch was drin. Und was an dem Wochenende Miami auch noch natürlich besonders war, ist das Regenchaos gewesen. Das wurde ja umgangen. Das Rennen wurde tatsächlich vorverlegt. Also damit habe ich auch nicht so gerechnet, weil die Formel 1, finde ich, da sich ja schon eher schwerer tut, wirklich Rennen vorzuverlegen. Auf 19 Uhr, deutscher Zeit. Ich muss sagen, ich habe mich gefreut, weil das Rennen wäre ja sonst um 22 Uhr gewesen, was schon spät gewesen wäre. Und wenn es da wirklich richtig heftig angefangen hätte zu regnen oder zu gewittern und es dann Verschiebungen gegeben hätte, dann wäre es, glaube ich, ein sehr, sehr langer Abend, eine sehr lange Nacht geworden. Ja, es gab am Ende gar keinen Regen, was schon irgendwie auch ein bisschen schade war in dem Sinne, weil ich schon gerne die neuen Autos mal im Regen in Action gesehen hätte. Ich glaube, damit hätten viele sich gefreut. Klar, es sollte nicht zu viel sein, weil dann ist es irgendwie auch schwierig zu überholen, dann wird das Rennen wahrscheinlich eh abgebrochen, aber so leichter Regen, dass man mal wechseln muss auf Inter oder so, ist ja schon immer, bringt schon eine Spannung mit sich auf jeden Fall und zeigt nochmal so, was der Fahrer wirklich kann. Aber auch wenn wir jetzt keinen Regen hatten, wenn man den jetzt quasi umgangen ist, finde ich, hatten wir trotzdem eben ein spannendes Rennen und deswegen war es jetzt auch okay. Und ja, es ging ja trotzdem auf jeden Fall gut von der Bühne und das ist ja auch irgendwie immer das Ziel. Ist ja für die Zuschauer an sich auch schöner vor Ort, da ein Rennen zu haben, wo es nicht in Strömen gießt oder gewittert, wo man von den Tribünen muss. Und dementsprechend, ja, war das, glaube ich, auf jeden Fall schon die richtige Entscheidung, die man bei der Formel 1 getroffen hat. Und ich finde auf jeden Fall gut, dass man da wirklich im Voraus gehandelt hat. Wir hatten schon das ein oder andere Rennen, wo man nicht so vorausschauend gehandelt hat und dann da saß und gewartet und gewartet hat. Und deswegen finde ich es auf jeden Fall eine richtige Entscheidung, die man da getroffen hat. Ja, bei der FIA. Genau, das also nochmal so ein bisschen zum Rückblick auf den großen Preis von Miami. Ist uns zwar jetzt schon ein bisschen her, aber ja, ist ja auch gerade eine kleine Pause wieder, also Formel 1 ist ja am kommenden Wochenende noch nicht zurück, da ist die MotoGP am Start und einen Fahrer auf jeden Fall auch der Formel 1, nämlich Max Verstappen, der wird nämlich am kommenden Wochenende am Nürburgring mit am Start sein, denn die 24 Stunden vom Nürburgring stehen an und da wurde schon wieder ein neuer Rekord vermeldet, denn alle Wochenendtickets sind komplett ausverkauft vom 24-Stunden-Rennen. Es gibt, glaube ich, nur noch so Donnerstags-, Freitags- und Sonntags-Tickets. Also sehr, sehr hohe Nachfrage in diesem Jahr. Sowieso ja ein sehr dichtes Teilnehmerfeld. Das haben wir ja jetzt auch schon in den vergangenen Tagen und Wochen immer wieder gehört. Und ja, klar spielt Max Verstappen da mit seinem Können, mit seiner fahrerischen Klasse und er als viermaliger Weltmeister natürlich eben auch eine extrem große Rolle. Und ich bin wirklich gespannt. Ich freue mich drauf. bei den 24 Stunden Nürburgring kann super viel passieren. Wir haben das bei seinem letzten NLS-Einsatz gesehen, ne? Ein Problem, das kann einem richtig zurückwerfen. Man kann aber auch richtig was rausfahren. Also ich bin sehr, sehr gespannt. Es wird sehr voll werden auf jeden Fall. Also falls ihr mit dabei seid, das wurde auch nochmal gesagt, früh genug anreisen an den Renntagen, damit man eben ja den großen Verkehr vermeidet, beziehungsweise dann auch pünktlich vor Ort ist. Und ja, alle diese Art. Und ich glaube, das wird auf jeden Fall super spannend und auf jeden Fall super voll. Aber man kann sich, glaube ich, auf ein spannendes Motorsportwochenende freuen. Und darauf die Woche geht es dann ja auch wieder weiter mit Formel 1. Genau. Und damit würde ich sagen, kommen wir dann langsam zum Ende dieser Podcast-Folge. Ja, bisschen verspätet leider, aber trotzdem noch mit dabei gewesen. Und nächste Woche gucken wir dann natürlich mal, wie erfolgreich Max Verstappen am Nürburgring war. Und es gibt natürlich auch die Vorschau auf den großen Preis von Kanada. Also, wir freuen uns auf ein hoffentlich spannendes Wochenende am Nürburgring mit Max Verstappen. Und damit würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuhören und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Tschüss!
Ein abgeschlossener Fall, zumindest auf dem Papier. Kurt Cobain, tot in seinem Haus in Seattle. Die Ermittler legen sich schnell fest. Suizid. Doch was dann folgt, ist keine Ruhe, sondern Zweifel. Ein Privatdetektiv. Widersprüchliche Aussagen. Ein Abschiedsbrief, der Fragen aufwirft. Und eine Geschichte, die bis heute weiter wächst, weil sie für viele zu einfach klingt. In der neuen Folge von Tatort Musik geht es nicht nur um den Tod von Kurt Cobain, sondern vor allem darum, wie aus einem klaren Ergebnis eine andere Wirklichkeit entsteht und warum die offizielle Antwort für viele bis heute einfach nicht reicht.